Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Die FDP hat ihre Schicksalswahl verloren. Mit nur 4,4% scheitert die Partei in Baden-Württemberg doch recht klar an der 5%-Hürde und wird dem neuen Landtag erstmals in der Nachkriegsgeschichte nicht mehr angehören. Die Wahl galt als so etwas wie die letzte Chance der FDP. Ein Erfolg im ehemaligen Stammland sollte Rückenwind für die weiteren 4 Landtagswahlen in diesem Jahr geben und den Wiederaufstieg auch auf Bundesebene einleiten. Was bedeutet im Umkehrschluss jetzt diese Niederlage? Das endgültige Ende der FDP? Oder eine Chance, den Neuanfang noch einmal neu zu starten, den inhaltlichen Kompass neu zu justieren und vor allem mit einer neuen personellen Aufstellung noch einmal anzugreifen? Für den Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen ist die Sache klar. Finn Flebbe fordert von Parteichef Christian Dürr und Generalsekretärin Nicole Büttner, ihre Ämter zur Verfügung zu stellen und den Weg für einen echten Neustart freizumachen. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm sprechen kann, um ihn zu fragen, wie es mit seiner Partei weitergehen soll. Lieber Finn, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich wohl da werden darf.
Finn, die Landtagswahl in Baden-Württemberg am vergangenen Sonntag wurde im Vorfeld ja als die Mutter aller Wahlen für die FDP bezeichnet. Die Bundesspitze hat sich mit vollem Einsatz in diesen Wahlkampf geworfen. Generalsekretärin Nicole Büttner sogar unter Einsatz ihrer Haare. Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rühlke hat sich sogar zu der Aussage hinreißen lassen, wenn die FDP es hier nicht schafft, dann quasi wird es nirgendwo mehr was oder dann wird uns da keiner glauben, dass wir es sonst noch irgendwo über die 5%-Hürde schaffen. Jetzt hat es die FDP nicht geschafft. Ist es damit am Ende?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich muss aber ganz klar sagen, nein. Ich habe dieses Festmachen an Baden-Württemberg ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können. Natürlich ist Baden-Württemberg für uns Liberale das Stammland. Wir sind seit Bestehen der Bundesrepublik dort im Landtag vertreten, bis weit auf den vergangenen Sonntag. Und ich kann auch nachvollziehen, warum ein Hans-Ulrich Rühlke aus seiner Sicht in der baden-württembergischen Sicht das vertreten hat. Aber ich würde nicht sagen, dass die FDP am Ende ist. Warum? Auch wenn dieses Ergebnis natürlich deutlich nicht dem entspricht, was wir gerne gehabt hätten, nämlich mindestens die 5% zu holen, sieht man, dass in Gesamtdeutschland die FDP immer noch messbar ist. Es gibt immer noch, wenn auch eine deutlich kleinere Basis, aber es gibt immer noch eine Basis für einen grundliberalen Gedanken, für eine rein freiheitlich aufgestellte Partei. Und warum ich damit so gehadert habe, zu sagen, Baden-Württemberg ist eine Schicksalswahl, ist der Grund, dass noch 2 weitere wichtige Wahlen anstehen werden, die ich für genauso wichtig halte. Und das ist einmal die Wahl in Nordrhein-Westfalen und das ist die Wahl in Schleswig-Holstein nächstes Jahr. Das sind beides sehr liberale Kernländer. Schleswig-Holstein, das Land, aus dem ich komme, auch historisch betrachtet immer über dem Bundestrend gewesen, wenn es darauf angekommen ist. Deswegen würde ich sagen, nein, die FDP ist nicht am Ende. Vor allem, weil wir jungen Liberale noch existieren. Nun sind wir natürlich nicht die gesamte Partei, aber etwas, was ich bei uns Julis merke, ist gerade, dass die Äußerungen vom Bundeskanzler viel mehr dazu geführt haben, dass auf einmal ein doppelter jetzt erst Recht-Effekt eingetreten ist. Natürlich trifft uns diese Wahl sehr, aber wenn ich sehe, wie viele junge, motivierte Menschen innerhalb unserer Partei, aber vor allen Dingen halt in meinem Verband engagiert sind und wenn man sich dann die Ergebnisse von Jung- und Erstwählern im Alter von 16 bis 24 anguckt, dann waren wir bei 6% und bei unserer weiteren Elternschicht von 24 bis 35 Jahren bei 5%. Und da sieht man, bei dem Kernalter der jungen Liberalen ist definitiv eine Basis, bei der man ansetzen kann und aufbauen kann.
Du hast gerade schon angedeutet, dass es wahrscheinlich schon kommunikativer, ja vielleicht nicht Fehler, aber kommunikativ unglücklich war, diese Wahl im Vorfeld derart aufzuladen, quasi als letzte Patrone des Liberalismus. Aber es war ja wohl offensichtlich auch eine Art Strategie, durch dieses Alles oder Nichts die bürgerlichen Wähler so zu mobilisieren, dass halt gesagt wird, okay, jeder, der nicht möchte, dass die FDP verschwindet, muss uns jetzt wählen. Muss man angesichts dieses Scheiterns nicht auch feststellen, dass der Weiterbestand der FDP vielleicht dann doch nicht mehr so viele Menschen zu interessieren scheint, also gerade im bürgerlichen Kernmilieu?
Die Frage ist auf jeden Fall fair zu stellen, doch du hast eben von Strategie gesprochen. Ich glaube, das ist der größte Fehler gewesen. Ich glaube, der Wunsch nach einer liberalen Partei, die klar gegen einen überbordenden Staat steht, die sich konsequent für das Aufstiegsversprechen eingeht, für Staatsrückbau und Aufbau von Chancen, die gibt es durchaus. Und ich glaube auch, dass viele Menschen Liberalismus durchaus zugeneigt sind. Der Fehler in Baden-Württemberg ist in meinen Augen vielschichtig. Wenn wir kurz auf die Bundesebene schauen, die Nachwehen von D-Day und der Ampel sind immer noch nicht aufgearbeitet worden. Und das sieht man eindeutig. 75% der Befragten haben gesagt, dass die FDP mit der Ampel massiv an Vertrauen einbußen musste. Und wenn wir dann aufs Land schauen, dann ist etwas passiert, was ich schon damals bei der Bundestagswahl 2025 nicht verstanden habe. Es wurde mal wieder ein Koalitionswahlkampf gemacht. Es wurde mal wieder Grünbashing betrieben. Auch schon beim Bundestagswahlkampf wurde er plakatiert mit lieber Lindner im Kabinett als Habeck, war, glaube ich, der genaue Spruch. Und wir haben als junge Liberale auf Bundesebene, sowohl die jungen Liberalen auf Baden-Württemberg, massiv diese strategische Ausrichtung kritisiert, weil wir der Auffassung gewesen sind, das kann nicht sein, wie eine FDP auftritt. Ich habe mir gestern Abend die Westerwelle-Dokumentation angeschaut und kann das nur jedem empfehlen. Und da saß er dann und wurde gefragt, mit wem er koalieren wird am liebsten. Und sagte, es ist egal, es geht nur darum, dass die FDP mit dem bestmöglichen Ergebnis einzieht. Und das ist in meinen Augen ein fataler Fehler gewesen, dass nicht dafür gekämpft wurde, ein eigener starkes Angebot zu betreiben, sondern sich mal wieder auf die CDU verlassen wurde. Und wir sehen an den Äußerungen von einem Friedrich Merz, dem Bundeskanzler, der jetzt die FDP für tot erklärt und sagt, ihre Rolle sei nicht mehr existent, obwohl wir sehr wohl noch in mehreren Landesparlamenten vertreten sind und es unwürdig für einen Bundeskanzler ist. Sehen aber, das Verlassen auf eine andere Partei ist nicht der richtige Weg. Es ist eine fehlerhafte Strategie gewesen. Und die FDP ist immer dann am stärksten gewesen, wenn sie für ihr eigenes Angebot eingetreten ist. Deswegen würde ich sagen, dort lag der Fehler.
Klar, aber ich meine, du hast ja jetzt die Aussage von Friedrich Merz schon angesprochen. Was hat er gesagt? Die FDP wird keine Rolle mehr spielen, also quasi für politisch tot erklärt und darüber hinaus auch alle verbliebenen FDP-Wähler dazu aufgerufen, künftig CDU zu wählen. Du hast jetzt die Möglichkeit zur direkten Gegenrede. Warum liegt Friedrich Merz falsch? Warum ist die CDU keine Alternative für FDP-Wähler?
Nun, ich finde, das ist eigentlich relativ eindeutig. Wenn ein Bundeskanzler das eigene Versagen, man darf nicht vergessen, Manuel Hager hatte einen Vorsprung von 10% in Baden-Württemberg. Wenn man das eigene Versagen so versucht zu retuschieren und dann auch noch bei einer anderen Partei Wähler abzugreifen, dann zeigt mir das eins, dass der Bundeskanzler massiv nervös ist. Und etwas, was man bei der FDP sieht, ist, dass wir zu unseren Überzeugungen stehen. Ja? Man schaue sich doch bitte einmal an, was ein Friedrich Merz im Wahlkampf alles versprochen hat und was für eine unglaublich schnelle Wendung seine Versprechen dann genommen haben, gerade im Bereich der Schuldenbremse. Und ich denke, dass das relativ klar macht, dass die Freien Demokraten die einzige Partei sind, die Idee von Freiheit und Liberalismus in unserer Gesellschaft und das Leben des Einzelnen positiv beeinflussen wollen. Die FDP ist die einzige Partei, die aus Überzeugung bereit ist, Ämter abzugeben, während andere dafür bereit sind, ihre Überzeugung für Ämter abzugeben. Und ich finde, der Kanzler hat hier mit seinen Äußerungen mal wieder per excellence gezeigt, warum das gilt und die CDU eben nicht für wirklich durch und durch kernliberal eingestellte Menschen eine verständnisvolle und richtige Wahl sein kann, weil man mit der CDU nicht das bekommt, was die FDP einem bieten kann.
Aber machen wir es doch mal ganz konkret. Die FDP ist jetzt seit einem knappen Jahr aus dem Bundestag raus. Bisschen weniger, aber vor einem knappen Jahr war die Bundestagswahl. Woran merkt man seit einem Jahr im Bundestag, dass die FDP konkret fehlt?
Ich würde sagen, in der ersten Punkt habe ich gerade schon gemacht, das ist die massive Schuldenaufnahme von über 1 Billion Euro, wo die Zukunft meiner Generation und der Nachfolgenden verkauft wurde, um Haushaltslücken auf die jetzige Stufe auszuheben. Man merkt es extremst auch an der Zweckentfremdung dieses Geldes. In Berlin, wo du ja gerade sitzt, werden jetzt Bäume davon gebaut, obwohl eigentlich Schulen saniert werden müssten. Und man merkt es im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich war sehr irritiert, als Friedrich Merz sagte, dass er wissen möchte, wer ihn dort im Internet kritisiert und eine Klarnamenpflicht im Internet reingebracht hat. Und ich muss sagen, das ist auch erstaunlich, das ist mittlerweile ein Muster bei der CDU, dass immer der Kinderschutz vorgebracht wird, wenn Eingriffe auf Bürgerinnen und Bürger gekommen werden sollen. Im Verbund mit dem Social-Media-Verbot für alle Menschen unter 16 Jahre alt. Und das ist ja, jeder Experte sagt selbst, dieses Social-Media-Verbot würde so nicht umgesetzt werden. Aber um wieder konkret auf die Frage zurückzukommen, woran merkt es? Am Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern. Friedrich Merz möchte eine Klarnamenpflicht, während er Gut, die Hausdurchsuchung, das war bei Habeck, aber Friedrich Merz hat Hausdurchsuchungen wegen eines Graffitis. Ne? Ein Graffiti, das den Bundeskanzler kritisiert hat, hat zwar auch zu einer Hausdurchsuchung geführt. Und ich finde, hier merkt man am besten, dass die FDP im Bundestag fehlt, weil auf einmal wieder der Staat versucht, den Menschen vorzuschreiben, wie er ihm gegenüber aufzutreten hat. Eine Anmerkung dazu noch, die Klarnamenpflicht, die wird in der Türkei verwendet, um die Öffentlichkeit zu disziplinieren. Und wenn wir in Deutschland eine Maßnahme unter dem Deckmantel des Kinderschutzes einführen wollen, was in einem autoritären Staat zur Disziplinierung der Gesellschaft verwendet wird, dann ist das ja keine einfache Debatte des Kinderschutzes, sondern es ist eine Grundsatzdebatte, und zwar, ob wir uns von einer Republik des Vertrauens hin zu einer Republik der Kontrolle vermitteln. Und ich finde, hier merkt man eindeutig das Fehlen der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, die als Opposition sagen, Moment mal, lieber Friedrich Merz, Herr Bundeskanzler, liebe CDU, wir haben ein anderes Verständnis vom Staat gegenüber den Bürgern, und das fehlt aktuell. Und diese Rolle kann keine andere Partei einnehmen.
Fehlt dir auch so ein bisschen, gerade bei den konkreten Themen, die du angesprochen hast, der gesellschaftliche Aufschrei? Jetzt gerade was so, ich nenne es jetzt mal autoritäre Tendenzen des Staates angeht und die klarere Artikulation des Wunsches nach Freiheit, der sich dann vielleicht auch in der FDP ausdrücken könnte?
Auf jeden Fall. Nur kann ich auch verstehen, dass diese Stimme, die durchaus erhoben wird, nicht laut genug ist, weil die Menschen gar kein Angebot aktuell sehen. Und das ist ja das, was bei der FDP fehlt. Ganz viele Menschen, ich bin extrem viel unterwegs, auch wenn es ein Ehrenamt ist, und spreche mit den Menschen und sagen mir, ja, aber wofür steht denn die FDP eigentlich noch? Und dieses Kernverständnis, das Eintreten für das Individuum gegenüber dem Staat für Bürgerrechte, das ist viel zu leise aktuell und es fehlt. Und deswegen enttäuscht es mich sehr zu sehen, dass diese Stimme der Freiheit auch in der Gesellschaft ein wenig untergegangen ist, was aber leider nachvollziehbar ist, weil es keinen lauten, konsequenten Vertreter gibt, der sich dort hinstellt und sagt, wir werden eure Stimme amplifizieren und nach außen tragen und kommunizieren und uns dafür einsetzen, dass es so nicht kommen wird. Also es fehlt mir sehr. Sehe aber auch, dass wir selbst deutlich mehr dafür tun müssen, um diese Stimme zum Gehör zu bringen.
Du hast ja schon am Tag nach der Wahl relativ schnell und klar deutlich gemacht, dass du dir einen personellen Neuanfang auch an der Parteispitze wünschst. Du hast es eben hier gerade auch nochmal mehr oder weniger wiederholt. Warum sind denn Christian Dürr und Generalsekretärin Nicole Büttner nicht die Richtigen, um jetzt diesen Neuanfang der FDP weiter zu verkörpern?
Christian und Nicole sind aus zwei unterschiedlichen Gründen nicht die Verkörperung des Neuanfangs der FDP. Christian ist der Fraktionsvorsitzende der Ampel gewesen für die Freien Demokraten. Und er hat es nicht geschafft, die verloren gegangene Glaubwürdigkeit zurückzubringen. Was mir extrem fehlt bei meiner FDP, ist aktuell die proaktive Erzählung, wo wir hingehen wollen. Wir müssen in diesen Verbund mit die radikale Mitte auch mit einbringen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mitte in Deutschland nicht radikal ist. Und was ich wiedergespiegelt bekomme von ehemaligen Wählern, von Menschen innerhalb der Partei, innerhalb der jungen Liberalen, ist, dass sie sich auch überhaupt nicht abgeholt fühlen von dieser Grundidee. Und mir ein Punkt, der uns ergibt, ist, Menschen verzeihen einem Fehler, weil Fehler machen menschlich ist. Was Menschen aber nicht verzeihen, ist Beliebigkeit. Und dieser Slogan, radikale Mitte, ist die maximale Beliebigkeit, finde ich. Man merkt bei Christian Dürr nicht die Richtung, in die FDP gehen soll. Es wird keiner konsequenter Anspruch erhoben. Das sind wir, das sind die Freien Demokraten. Unser Angebot ist ABC. Und das kommt noch hinzu, seine Forderungen wirken manchmal einfach sehr reaktiv. Wenn wir mal schauen, dass in der Debatte vor einigen Wochen gestellt wurde, Bahnpersonal mit Tasern auszurüsten. Also Entschuldigung, völlig losgelöst von der Rechtsmöglichkeit der Durchsetzung ist das auch ein Punkt, der überhaupt nicht die Probleme angreift. Und in Deutschland gibt es extrem viele Probleme und Christian formuliert keine richtigen Lösungen dafür. Wenn wir nun auf Nicole Büttner schauen, muss ich sagen, bin ich noch ein wenig mehr enttäuscht, denn Nicole ist an sich von dem Profil, was sie ja mitbringt, mal endlich etwas ganz anderes. Eine erfolgreiche Unternehmerin, eine junge, dynamische, starke Frau, die erfolgreich außerhalb der Parteienlandschaft gewesen ist und nun in die Partei als Quereinsteigerin reinkommt, mal etwas Neues mitbringt. Finde ich sehr bewundernswert und auch sehr stark. Nur merkt man, dass sie in ihrer Rolle offensichtlich nicht richtig angekommen ist. Also dieses Paradebeispiel der Haare ist mir schleierhaft, wie solch eine Kommunikation gewählt werden kann. Man hätte andere Beispiele nehmen können, andere Wetteinsätze. Und es bleibt, also der Hauchpunkt ist eigentlich, es bleibt nichts hängen. Es bleibt nichts hängen, was effektiv den Glaubwürdigkeitsverlust aufarbeitet. Und das kann ich auch verstehen, leider, denn ich muss ja auch sagen, jemand, der maßgeblich mit an der Ampel beteiligt gewesen ist, natürlich kann er, wenn er nicht ehrlich den Menschen sagt, wir haben einen Fehler gemacht, die Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und in meinem Verbund, das ist mir extrem wichtig, ist ein maßgeblicher Punkt die Day und die offene Feldschlacht gewesen. Ich bin da ganz deutlich. Ich habe mich als Parteimitglied in diesem Moment unglaublich enttäuscht und fallen gelassen gefühlt. Ich selbst habe damals nicht geglaubt, was nach außen gegeben wurde. Und selbstverständlich versteht der Bürger und die Bürgerin dann auch nicht, wie das dort kommuniziert wird. Und ich bin der Auffassung, es ist die Aufgabe der FDP, das hat Henning Höhne auf dem Neujahrsempfang der Freien Demokraten Nordrhein-Westfalen gemacht, gesagt, wir haben Fehler gemacht, diese Fehler entschuldigen wir uns, die wurden aufgearbeitet und jetzt beginnt der Neuanfang. Und all diese Punkte spielen in die Gesamtkumulierung hinein, die wir als junge Liberale dann gestellt haben und gesagt haben, mit diesen beiden ist der Neuanfang der FDP noch immer nicht erfolgt. Wir sind nicht der Auffassung, dass sie richtig sind, diese Partei zu führen.
Du hast als einer der Hauptkritikpunkte an Christian Dürr vorgebracht, dass er ein Überbleibsel der Ampelzeit ist, dass er auch personell den, ich nenne es jetzt mal den klaren Cut, nicht wirklich verkörpert hat. Und dieses, wir haben verstanden, es war vielleicht war es irgendwie auch ein Fehler, in die Regierung einzutreten, vor allem aber sie auf diese Art und Weise dann sagen, scheitern zu lassen und zu verlassen. Mhm. Das sind ja zwei unterschiedliche Lesarten, die ja beide auch im liberalen Lager zulässig sind. Die einen sagen, wir hätten gar nicht erst eintreten dürfen. Die anderen sagen, wenn wir schon reingehen, dann hätten wir es auch richtig machen sollen und nicht versuchen sollen, das von innen raus zu manipulieren und dann zum Scheitern zu bringen. Fakt ist aber auch, dass Christian Dürr dann nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag eine Art Kompromisskandidat war. Böse Zungen sagen, er war vielleicht auch der Einzige, der es machen wollte oder der Einzige, der die Partei zusammen hätte halten können. Ich würde dir aber insgesamt zustimmen, dass er schon sehr blass geworden ist. Also ein Freund von mir, der es mit der FDP hält, hat einmal zu mir gesagt, zu Christian Lindner hatte jeder eine Meinung, zu Christian Dürr hat niemand eine Meinung. Und das ist ja gerade, wenn man um Aufmerksamkeit kämpft, ist es natürlich wichtig. Aber das bringt mich natürlich zur Anschlussfrage, wer könnte es denn machen? Also die Personaldecke der FDP ist nicht mehr so dick. Du hast eben schon Henning Höhne angesprochen, Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat da mehr oder weniger die Parteispitze herausgefordert und gesagt, man sollte jetzt vielleicht doch Verantwortung für das Wahlergebnis übernehmen. Auch Wolfgang Kubicki wird immer wieder gehandelt. Das sind sicherlich die beiden, die noch am ehesten eine Bekanntheit haben und die noch am ehesten die FDP auch in den Medien halten können. Sind diese drei vielleicht auch irgendwie als Trio oder als Gruppe die es vielleicht schaffen könnten oder fällt dir dann noch jemand ein?
Also das ist jetzt eine der vielschichtige Fragen. Ich bin eigentlich der Auffassung, es geht gar nicht nur mehr um die Person und das Personal, als vielmehr um das Bild, was vermittelt wird. Wenn wir uns jetzt Wolfgang und Marie-Agnes anschauen, dann vertreten sie ja schon in der öffentlichen Auffassung, auch in die Interna hinein, eher zwei unterschiedliche Seiten der FDP. Ich finde das immer ganz lustig, dass Marie-Agnes als die progressive Linke und Wolfgang als der wirtschaftsliberale Rechte dargestellt wird. Da möchte ich immer an die jungdemokratische Zeit von einem Wolfgang Kubicki erinnern, der damals als jetzt salopp gesagt, linksradikaler dargestellt wurde, ne? Ein junger wilder Linker oder Marie-Agnes, die sich hier für eine Wehrfähigkeit einsetzt und in ihrer Freizeit Motorrad fährt, also werden mit etwas gestempelt, was sie eigentlich überhaupt nicht verkörpern in ihrem Auftreten. Das kommt aber zu dem Punkt dann hin. Ich bin der Auffassung, dass Altlasten, und damit meine ich nicht Marie-Agnes und Wolfgang, sondern Altlasten in der Hinsicht des Verlusts des Vertrauens der FDP nur überwunden und abgeworfen werden können, wenn neue Gesichter mit hineinkommen. Und dafür brauchen wir Menschen, die wieder Liberalismus vom Individuum aus vermitteln können. Also dass wir Menschen selbst zutrauen, ihr Leben zu gestalten. Dass wir Freiheit mit Verantwortung kombinieren und verbinden. Dass man Politik mit der Wirkung am Alltag misst. Und ich finde, das Wichtigste muss sein, dass eine Person das Amt übernimmt, das wieder für faire Startbedingungen, für Aufstiegsstillstand und vor allem für das Aufstiegsversprechen steht. Weil jetzt hast du den Namen Henning Höhne gesagt. Für Henning sprechen mit Sicherheit Argumente, genauso wie für Wolfgang und Marie Agnes. Aber ich denke, dass bei jeder Person jetzt Pro- und Kontra-Argumente angebracht werden könnten. Man entwickelt sich aber auch mit der Zeit. War ein Christian Lindner schon ein Christian Lindner, als er Bundesvorsitzender geworden ist? Bei vielen Gedenken, ich würde sagen, nein. Jetzt mit Blick auf die Westerwelle-Dokumentation von gestern ist ein Guido Westerwelle ein Vorreiter der Außenminister gewesen, der erste schwule Vizekanzler, mit eine unglaublich prägende Figur, bevor er dieses Amt übernommen hat. Das Potenzial ist mit Sicherheit da gewesen, aber diese Menschen sind ja auch erst mit dem Amt gewachsen. Und deswegen würde ich meine Partei sehr gerne mahnen, jetzt wieder schnellstmöglich den nächstbesten Kandidaten zu nehmen. Na, nächstbestes vielleicht ein bisschen falsch. Den am augenscheinlichst offensichtlichsten Kandidaten zu nehmen oder auch die Kandidatin oder Duos und wirklich zu überlegen, welches Angebot wollen wir formulieren? Wofür möchte sich die FDP in Zukunft einsetzen und welche Person kann das am besten kommunizieren? Und für mich ist eindeutig klar, die jungen Liberalen sind die einzigen, die sich aktuell trauen, die Probleme und offensichtlichen Fehler der FDP anzusprechen. Und weil wir die einzigen sind, die das intern und extern kommunizieren, sind auch wir es, die maßgeblich an der Neuaufstellung und Ausrichtung der FDP Anteil haben werden.
Du hast dich jetzt nicht ganz drauf festlegen lassen, einen Namen zu nennen, das habe ich schon registriert. Aber man kann ja jenseits von der, inhaltlichen Positionierung, kann man ja schon die Vor- und Nachteile klar benennen. Also ich meine, sowohl Wolfgang Kubicki als auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben natürlich eine deutliche Wirkung, wirken auch deutlich in ein Milieu hinein. Strack-Zimmermann ist wahrscheinlich die präsenteste mit ihrem Amt als Chefin der liberalen Fraktion im Europaparlament, hat allerdings natürlich auch mit ihrem Fokus auf Außen- und Sicherheitspolitik nicht unbedingt die liberalen Kernthemen im Reservoir. Auf der anderen Seite hat Henning Höhne natürlich den Vorteil, dass er ein Mandat hat, dass er eine starke Basis hat im größten Landesverband. Als die FDP das letzte Mal 2013 aus dem Bundestag geflogen ging, ging die Rückkehr auch von den Bundesländern aus, mit Christian Lindner als Fraktionsvorsitzender in NRW und eben Wolfgang Kubicki als Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein. Du hast gerade schon angedeutet, dass das ja auch die beiden wahrscheinlich wichtigsten Wahlen sind, die im nächsten Jahr aus FDP-Sicht anstehen. Ist es auch ein Problem von Christian Dürr, dass er eben kein Mandat hat und eben auch kein zweites Standbein hat?
Da würde ich nicht unbedingt behaupten. Man darf nicht vergessen, dass Christian Dürr im Ranking der beliebtesten Politiker immer noch in der sehr gut platziert in der Mitte ja stattfindet und offensichtlich so eine Grundwahrnehmung hat. Und mit einem Mandat geht natürlich auch eine große Gebundenheit einher. Ja, also das, was wir gerade brauchen, ist jemand, der sich 24/7 im Büro in Berlin einschließt und überlegt, wie er diese Partei nach draußen bringt, Termine macht, durchs Land fährt, kommuniziert. Das ist ein Vollzeitjob. Und ein Mandat bindet natürlich auch, weil man Verantwortung für den Staat und die Bürgerinnen und Bürger übernimmt. Also würde ich nicht sagen, das ist unbedingt ein Nachteil gewesen von Christian Dürr, den er jetzt hat. Ich denke, dass beides auch wohlaus miteinander verbunden werden kann. Man darf ja nicht vergessen, die wenigen Bühnen, die wir noch haben, die sollten auch genutzt werden und die sollten effektiv genutzt werden. Nur ist die Frage, was kann am besten umgesetzt werden? Wenn wir jemanden nehmen, der durchaus noch eine parlamentarische Bühne hat, dann ist ja auch klar, dass diese Person gar nicht die Möglichkeit hat, voll und ganz den Fokus auf die Aufgabe zu widmen, dann muss das Team drumherum sehr fähig sein. Wenn wir jemanden nehmen, der kein Mandat hat, dann haben wir die Möglichkeit, dass man die Wahrnehmbarkeit über Leute mit hineinziehen könnte, die noch eins besitzen, die politischen Bühnen, auf die FDP auftreten kann, effektiver nutzen können. Also für mich ist es eine Abwägungsfrage und ich finde, diese Partei sollte sich das sehr gut überlegen, was sie dort tun wird. Jemand, den ich für sehr interessant in der aktuellen Zeit halt ist Dr. Heiner Garg aus Schleswig-Holstein. Nicht im Verbund jetzt über das Thema, was wir gerade sprechen, aber als Bild, an das man sich mal orientieren sollte als Partei. Denn Heiner schafft es extrem gut. Ein eher progressiv-sozialliberal eingestellter Mensch, würde ich jetzt mal sagen. anders als ich es vielleicht bin. Aber Heiner schafft es sehr gut, unterschiedliche Perspektiven und Profile abzuholen. Sowohl aus unterschiedlichen Denkströmungen des Liberalismus, aber vor allen Dingen in den unterschiedlichen Generationen. Und ich finde, wir müssen genauso ein Moritz Körner beispielsweise, ja auch ein sehr junger Mensch, Mitte 30 müsste Moritz sein, Europaabgeordneter für uns, Generalsekretär der FDP Nordrhein-Westfalen, der es sehr gut schafft, beide ein Bild zu vermitteln. Und ich finde, die Diskussion müsste nicht darüber gehen, hat jemand ein Mandat und also die muss auch darüber gehen, mit wie viel Zeit er mitbringt, aber sie muss hauptsächlich darum gehen, was für ein Bild vermittelt dieser Mensch den Menschen außerhalb und vor allen Dingen auch innerhalb der Partei. Denn das ist etwas, was man bei Wolfgang und Marie Agnes ja sagen muss, die beiden treten schon für sehr unterschiedliche Spektren der Partei an. Und was wir nicht haben können, ist, dass die Menschen draußen nicht wissen, was die FDP denn jetzt ist. Das heißt, wir brauchen jemanden, der mit einer klaren Stimme ein Bild vermittelt und nicht mehrere klare Stimmen unterschiedliche Bilder.
Jetzt hat sich die Parteispitze ja so weit konsolidiert, dass zumindest vor der Wahl in Rheinland-Pfalz in 2 Wochen da sich wahrscheinlich nichts personell verändern wird. Danach könnte die Debatte allerdings weiter Fahrt aufnehmen. Ist nicht vielleicht auch die Gefahr da, dass sollte es dann zu einem Wechsel an der Spitze kommen, dass dann in den verbliebenen 3 Landtagswahlen im Jahr, die ja auch schwierig sein könnten für die FDP, dass dann ein neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende direkt mit 3 Niederlagen beschädigt wird?
Natürlich ist es ein Argument, das man anführen kann. Nur würde ich sagen, der Neuaufgang der Freien Demokraten hat noch nicht stattgefunden. Das, was wir im letzten Jahr auf dem Bundesparteitag im Mai gewählt haben, ist kein Neuanfang gewesen. Das heißt, sollten wir uns als Partei und jedes Parteimitglied, das es hört, kann ich nur dazu aufrufen und dafür entscheiden, in diesem Mai ein neues Präsidium zu wählen, dann beginnt der Neuanfang. Und die Lage, in der wir uns befinden, die ist nicht einfach und die Landtagswahlen, die wir bestreiten werden, Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sind, sage ich mal, auf ein gesamtheitliches demokratisches Spektrum, welche die ganz schön große Einschnitte mit sich bringen werden. Und klar muss sein, dass dieser Prozess im Mai gestartet wird. Im Mai beginnt der Neuanfang und wir werden mit einem Neuanfang in diese Wahlen gehen. Aber ja, das neue Präsidium kann nicht für die Ausgangslage, mit der sie dann starten würden, 100%ig belangt werden. Aber ich sehe halt eben gerade da die Möglichkeit. Die Aussichten gerade sind nicht gut, das stimmt. Aber wenn die FDP es jetzt schafft, einen wirklichen Hauruck-Moment, wie Roman Herzog mal gesagt hat, ne, es muss ein Ruck durch die Nation gehen, es muss jetzt ein Ruck durch die Partei gehen. Und wenn wir diesen Ruck wirklich hinbekommen, dann bin ich der Auffassung, dass mit einem wirklich gut gestarteten Neuanfang die Ausgangslage der Wahl nochmal völlig anders aufgestellt sein könnte.
Ich würde den Blick gerne mal ein bisschen weiten über die FDP hinaus auf den Liberalismus als politische Strömung generell in Deutschland, die ja auch jetzt mit dem Wohl und Wehen der FDP so ein bisschen am Scheideweg steht. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber ich habe Deutschland eigentlich immer als ein Land mit einem historisch eher schwach ausgeprägten liberalen Tradition wahrgenommen. Also das über das gesamte politische Spektrum hinweg ist die Orientierung doch sehr staatsnah, sehr, sehr staatszentristisch. Auf der linken Seite eher kollektivistisch, auf der rechten Seite eher autoritär. Aktuell ist der Zeitgeist vielleicht besonders illiberal oder um es mit dem von dir eben schon angemerkten Guido Westerwelle zu sagen, Freiheit hat gerade keine Konjunktur. Ist die Basis für die FDP aktuell einfach zu klein?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wie Guido sagte, Freiheit hat mal bessere, Freiheit hat mal schlechtere Konjunktur. Ich würde nicht sagen, dass die Basis so klein ist, denn wir sehen ja, ich habe es eingangs gesagt, wir sehen eine Grundbasis für die Freien Demokraten, die besteht, ob es jetzt 3 oder 4% sind, aber die sind da. Und ich glaube auch, dass viel mehr Menschen, wenn sie ein wenig mehr sich mit dem Liberalismus befassen würden, zum Schluss kommen, dass sie liberal eingestellt sind. Also, dass sie damit zu kommen würden, okay, das, was die FDP vertritt, das ist auch eigentlich etwas, das ich sehe. Und nun muss man natürlich sagen, du hast vollkommen recht, der Liberalismus in der Geschichte Deutschlands hat eine eher nachgestellte Rolle zu spielen. Aber die Grundidee von Theodor Heuss mit der Gründung ist es ja gewesen, die ja durchaus miteinander konkurrierenden Strömungen des Liberalismus in Deutschland zu verbinden und ein geeintes Angebot zu machen. Und die Frage ist, was für ein Angebot macht die FDP? Was was definiert sie unter dem Liberalismus des Angebotes, den wir dieser Basis machen wollen? Und ich bin da ganz deutlich, wir jungen Liberalen haben uns ein Zielbild gesetzt. Wir sind der Auffassung, Deutschland braucht eine Generation der Macher jetzt. Macher sind Menschen, die Leistung erbringen. Und Leistung ist etwas Vielfältiges. Das heißt, der David Döbel, der hier die großen Steuerzahlungen hineinbringt und Wirtschaftsleistung für Deutschland hervorbringt, natürlich ist das ein Macher. Genauso ein Macher, eine Macherin ist aber eine Kathleen, die Krankenschwester, die in ihrer Schicht, weil die Schichten unterbesetzt sind, länger bleibt, weil sie Verantwortung für Menschenleben trägt und damit auch einen Dienst an der Gesellschaft tut. Auch das ist eine Leistung. Und die FDP kann wieder eine Basis bekommen, wenn sie für die Leistungsträger und auch nur für die Leistungsträger ein gutes Angebot macht. Diese Nation hat so unglaublich viel geleistet. Dieser deutsche Wohlstand, der kommt ja durch Mut. Der ist durch Mut entstanden. Das Wirtschaftswachstum, was wir dank Gastarbeitern auch erzielt haben, die Leistung der Trümmerfrauen, die Deutschland ja wortwörtlich aus dem Schutt wieder aufgebaut haben, all das ist entstanden, weil der Mut, etwas zu wagen, größer gewesen ist als die Angst vorm Scheitern. Und genau für diese Menschen müssen die Freien Demokraten wieder ein Angebot machen. Sie wollen etwas leisten für sich selbst, aber auch für das Land. Etwas, das mir sehr wichtig ist, dass Patriotismus auch in der jetzigen Zeit nichts Rechtes ist. Kurzer Exkurs gewesen. Und die FDP ist in meinen Augen immer eine Partei gewesen, die für die Menschen sich eingesetzt hat, für die Leistung eine Selbstverwirklichung ist. Deswegen zieht sie mich an. Ich bin mit 17 Jahren zur Bundeswehr gegangen, mit einer sehr durchwachsenen mittleren Reife von 3,1, habe dann dort 8 Jahre lang dienen dürfen, habe die letzten 3 Jahre meines Dienstes nebenbei an einer Abendschule mein Abitur nachgeholt und angefangen zu studieren und eine Firma gegründet. Und das habe ich immer getan, weil ich etwas mehr wollte, weil ich mehr leisten wollte, weil ich einen weiteren Schritt gehen wollte. Und die FDP ist in meinen Augen die beste Partei in Deutschland genau für dieses Angebot des Aufstiegsversprechens, des Aufstiegs durch Leistung. Und da sehe ich ganz stark die Basis, denn diese Basis, die gibt es in Deutschland. Deutschland ist durch Leistung die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt geworden, die größte Europas, das Herz Europas geworden. Da sehe ich die Basis für eine freie demokratische Partei, die sich konsequent dafür einsetzt, dass das Leistungsprinzip wieder in Deutschland gilt. Und das ist ja etwas, was unglaublich viele Menschen wahrnehmen, dass es nicht gilt. Das sind in so vielen Bereichen. Wir haben es auf der einen Seite, dass bei den Gehältern zwischen 3.000 und 5.000 Euro an Nettozuwachs gar keine effektive gleichbleibende Kaufkraft entsteht, weil die Transferleistungen teilweise wegfließen und die Menschen sehen, warum soll ich denn mehr arbeiten? Wir sehen es bei den Bundesjugendspielen, dass viel mehr auf die Teilnahme und nicht mehr auf den Wettbewerb untereinander gesetzt wird, dass bei Fußballspielen von Kindern, die Punktspiele teilweise nicht mehr mitgezählt werden oder in den Ligen nicht mehr richtig stattfinden. Aber Leistung grundsätzlich ist ja nicht etwas Schlechtes. Und ich kann auch sogar den pädagogischen Ansatz dahinter verstehen, zu sagen, wir möchten eine bessere Teilhabe haben. Aber ich sage, die FDP, die muss sich konsequent darauf einsetzen. Das ist jetzt, ich mag den Spruch auch nicht, weil er ist abgenutzt mit diesem Leistung muss sich lohnen. Aber dass man sieht, Leistung zu erbringen, das ist nichts Schlechtes. Wer in Deutschland leisten will. Wir haben ja gerade erst Olympia gehabt. Gerade erst Olympia. Ich war gestern auf einer Veranstaltung mit Isabel Wert, der erfolgreichsten Olympionistin und Reiterin weltweit, höchst ausgestattete Frau im Reitsport. Und selbst bei Olympia sehen wir ja, wie die Menschen feiern und die Athleten als Vorbilder bezeichnen. Und dann ist aber so den Weg dorthin, den sehen die Menschen also nicht. Die Basis sieht ein bisschen gerade sehr weit weggekommen von der eigentlichen Frage. Ich sage, diese Basis, die besteht in Deutschland und das sind die Leistungswilligen, die bereit sind, sich einzusetzen, sich etwas aufzubauen. Und für mich ist das Kernthema der Freien Demokraten, der Jungliberalen, die Sicherung des Aufstiegsversprechens. Den Menschen etwas geben, zu sagen, du kannst dir hier in Deutschland etwas aufbauen. Ganz viele junge Menschen sehen das mit leider nicht mehr so. Wir haben mit hier Christian Wolf, Podcast-Host, der gesagt, wenn ein junger Mensch einen Tipp geben würde, dann ist haut ab. Und ich sehe das anders. Ich verstehe, die Umstände sind widrig, aber wir müssen den jungen Menschen in Deutschland sagen, bleibt hier könnt ihr erfolgreich werden, hier könnt ihr euch etwas aufbauen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dann sehe ich die Basis für die FDP durchaus da.
Aber das ist ja, ich meine, du hast ja jetzt gerade im letzten Satz eigentlich so ein bisschen das Problem oder auf das Problem schon hingedeutet, dass eben das Aufstiegsversprechen, was gerade ihr auch betonen wollt, trifft halt überhaupt nicht auf das Lebensgefühl, was die Leute gerade haben, sondern Deutschland wird eher als eine Volkswirtschaft im Niedergang gesehen. Das Gefühl des Abstiegs ist eher omnipräsent, auch des relativen Abstiegs Deutschlands und des Westens im Gegensatz zu anderen Weltregionen. Und es fehlt ja gerade eben dieser Optimismus der Aufsteiger und der Leistungswilligen. Also fehlt doch auch ein Stück weit gerade die Grundlage für diese liberale Erzählung. Oder wie könnte eine liberale Erzählung, die darauf aufbaut und die das adaptiert, konkret aussehen?
Ich finde überhaupt nicht, dass die Grundlage fehlt, gerade weil die Umstände ja so widrig sind. Wir diskutieren in Deutschland immer darüber, wie wir irgendetwas umverteilen können, wie wir es gerechter machen und wie sich alle wohlfühlen können. Und also ich finde auch, die Politik, die muss viel weniger über Gerechtigkeit und viel mehr über Fairness reden. Gerechtigkeit und Fairness ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Wir alle kennen hier dieses Beispiel mit im Zaun beim Fußballspiel, wo drei unterschiedlich hohe Menschen alle auf einer Kiste stehen. Ne? Gerechtigkeit, alle haben dieselbe Möglichkeit. Und Fairness ist aber, wenn jeder die Kiste bekommt, die entsprechend der Höhe dann auch ermöglicht, über den Zaun zu gucken. Und das ist durchaus da. Nehmen wir mal das Rentenbeispiel. Wir haben ein System, das, also ich als junger Mensch, ich würde den Generationenvertrag aufkündigen. Das ist ein Schneeballsystem. Ich zahle da ein und ich weiß nicht mal, ob ich später was rausbekommen werde. Und ich spreche nicht den vorangegangenen Generationen ihre Leistung ab. Die haben mir meinen Werdegang, über den ich ja eben gesprochen habe, überhaupt erst ermöglicht. Ich lebe in einem unglaublich privilegierten Land, wenn man mal weltgleich das vergleicht. Ich habe alle Möglichkeiten, aber ich habe nicht mehr dieselben Möglichkeiten, wie die Menschen damals gehabt haben. Wenn man sich schaut, dass ein Haus mittlerweile in Deutschland schon fast das 3- bis 4-fache des Einkommens beträgt, ne? Dass man sich Wohnungen nicht mehr leisten kann, dann sind wir bei dem Punkt, wo wir schauen müssen, was machen wir jetzt? Also wie können wir diese Grundvoraussetzung schaffen? Zurück zum Thema Rente. Ich bin ein Mensch, Trade Republic Generation, ja, investiere, sorge vor, kriege das auch ganz gut hin, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt soll ich, weil ich in dieses System, was für mich benachteiligt ist, was für mich keine sichere Absicherung im Alter bereitstellt, soll ich auf meine Kapitalerträge, die ich erziele durch privates Risiko, privates Kapital, private Vorsorge, weil das staatliche System nicht funktioniert, darauf soll ich jetzt für die Menschen Abgaben zahlen, die das nicht tun, weil der Staat es nicht hinbekommt, ein System zu schaffen, das fair ist und eine Absicherung bietet. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, da müssen wir sowas von ansetzen, die Jungliberalen, ne, wir setzen auf die Aktienrente. Aber da sage ich halt, die Grunderzählung ist in allen Bereichen da. 47% der jungen Menschen gehen lieber in den öffentlichen Dienst, als es in der freien Wirtschaft zu versuchen. Ich möchte das gar keinem abreden, denn das ist durchaus rational. Es ist einfach unattraktiv, sich dem Risiko zu stellen in Deutschland. Natürlich gehe ich dann lieber in den öffentlichen Dienst. Das Problem ist nur, die erschaffen ja nichts. Das ist ja nur eine reine Verwaltung. Ich verstehe aus der Perspektive der Sicherheit, dass es durchaus Sinn ergibt. Aber Beamte, völlig überbezahlt. Man muss sich mal überlegen, ich höre jetzt schon die Stimmen, die sagen, ja, Moment mal, in der freien Wirtschaft verdient man viel mehr. Das ist richtig. Das Nettogehalt wird durchaus höher sein können. Aber schauen wir uns doch mal an, was für eine Pension die bekommen. Und rechnen wir doch mal aus, was ich privat investieren müsste, um gesichert eine so hohe Pension zu bekommen, wie es der durchschnittliche Beamte tut. Und deswegen sage ich ja, durchaus. Diese Erzählung gibt es gerade nicht, aber mit dem Gesamtsystem Deutschland, in dem wir uns befinden, da ist die bestmögliche Voraussetzung, das zu starten, in meinen Augen, auf durch die überbordende Bürokratie, durch das Rentensystem, durch den Umgang des Staates mit jungen Menschen, um da mal wieder drauf zu kommen. Was gibt denn der Staat gerade jungen Menschen? Aus der Perspektive eines Friedrich Merz gucke ich jetzt mal auf die jungen Menschen und ich gebe ihnen 1 Billion Euro Schulden, die sie abbezahlen dürfen. Ich gebe ihnen ein Rentensystem, in das sie massiv Geld einzahlen sollen, ohne gesichert später etwas selber zu haben. Ich hinterlasse ihnen die Folgen des Klimawandels, die immer wieder weiter hinten angestellt werden. Und ich habe jetzt jahrelang die Sicherheit dieses Landes, CDU sehr stark mitgegeben, genauso wie die SPD, benachteiligt, vernachlässigt und nicht an erster Stelle gesetzt. Und jetzt zwinge ich die Menschen dazu, wenn sie sich nicht freiwillig melden, für dieses Land mit der Waffe in der Hand die Verteidigung zu ergreifen. Ich kann das sagen. Ich habe nämlich 8 Jahre lang dieses Land mit der Waffe in der Hand verteidigt. Und ich finde, wie dieses Land mit jungen Menschen umgeht, ist völlig respektlos. Und da ist es die Aufgabe der jungen Liberalen, da ist es die Aufgabe der Freien Demokraten, sich dazwischen zu stellen und zu sagen, Moment, wir wägen hier nicht die Generationen gegeneinander ab, wir werden jetzt keinen Generationenkampf ausrufen, wir schaffen aber ein System, in dem Jung und Alt fair miteinander koexistieren können. Denn ich als junger Mensch, Roman Herzog wieder, der hat von der Rentnerdemokratie gesprochen, ich als junger Mensch fühle mich in einer Rentnerdemokratie manchmal wie in einer Letztwählerdiktatur, weil meine Stimme kein Gehör findet, mir die Zukunftsmöglichkeiten genommen werden und dann dafür, dass hier und jetzt bezahlt wird auf Kosten meiner Zukunft. Und ich finde, dass wir durchaus einen Rahmen haben, in dem man diese Aufstiegserzählung sehr gut einbringen kann als freier Demokrat, weil dieses System Deutschland genau auf Leistungsfeindlichkeit und Hintenanstellung der Interessen junger Menschen ausgeprägt ist.
Und was muss jetzt passieren, um bei den Empfängern deiner Botschaft auszulösen, dass sie sich von den Liberalen dort abgeholt fühlen und dass sie sich von den Liberalen dort am besten politisch repräsentiert fühlen?
Ja, also meiner Auffassung nach muss die FDP wieder konstruktiv, pragmatisch und lösungsorientiert sein. Ein Christian Lindner ist so unglaublich erfolgreich gewesen und hat es geschafft, die FDP zurück in den Bundestag zu führen, weil er ein klares Bild vermittelt hat. Wenn man heute, es ist lustig, dass ich jetzt einen Porsche-Pulli hier trage, denn ich habe mich letztens mit Christopher Vogt, dem Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden der FDP Schleswig-Holstein, unterhalten. Der sagte mir, der so eine Schulklasse im Landtag, die ihn besucht hat, und da hat jemand gefragt, können Sie Christian Lindner? Und er so, ja, sind Sie auch schon mal mit seinem Porsche gefahren? Dann musste ich lachen, als er mir das erzählt hat, weil das jetzt so lustig klingt. Aber man verbindet, und das ist dieses Ziel, man verband die FDP mal mit dem Bild, ich kann ein erfolgreicher Mensch in Deutschland sein. Ich kann mir in Deutschland etwas aufbauen. Und wie machen wir das? Indem wir zum einen pragmatisch sind, dass wir mal drauf schauen, was ist wirklich machbar? Wo sind die wirklichen Ansatzpunkte? Und das sind drei Kernthemen. Das ist Bildung, das ist Wirtschaft und das ist Staatsrückbau. Das sind die drei Kernthemen, auf die wir uns massiv konzentrieren müssen. Denn Bildung ist das beste Angebot, was Politik jungen Menschen machen kann. Die beste Bildung. Wenn wir Aufstieg durch Leistung ermöglichen wollen, dann müssen wir auch Aufstieg durch Bildung sicherstellen. Genau der Punkt, der zweite Punkt, Wirtschaft. Da mal bitte ein bisschen lösungsorientiert arbeiten. Ständig sprechen wir über neue Regularien und Sonstiges. Aber der Wohlstand Deutschland, der kommt durch die Wirtschaft maßgeblich. Und das muss der zweite Kernfaktor sein, darauf zu schauen, wie machen wir diesen Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiver. Und da gehört maßgeblich das Steuersystem mit rein. Und dann ist es der dritte Punkt, dieses Konstruktivsein. Liberale müssen die Möglichkeiten haben, Nein zu sagen, wenn etwas zu weit geht. Das ist eine Klarnamenpflicht. Das ist, wenn die Schuldenbremse gelockert werden soll. Da ist es überzeugt, Nein zu sagen und auch richtig. Oder wenn der Staat Hausdurchsuchungen bei Bürgerinnen und Bürgern durchführt. Aber, das ist ein sehr großes Aber, wir müssen für etwas sein, nicht immer gegen etwas. Ich bin gegen die Klarnamenpflicht im Internet. Ich bin aber dafür, dass wir sehr wohl die Gefahren wahrnehmen. Ich bin gegen ein Social-Media-Verbot für junge Menschen. Aber ich bin durchaus dafür, dass Plattformen keinen Zugriff mehr auf das Nutzungsverhalten unserer Kinder haben. Also in dem Bereich, wir so einen glitzigen Satz reinzuwerfen, wir müssen Plattformen den Zugriff auf unsere Kinder verbieten, aber nicht Kindern den Zugriff auf die Plattform. Und die FDP muss konsequent nur dafür einstehen. Es ist scheißegal, was die anderen Parteien über uns sagen. Es ist mir egal, was die Grünen sagen, was die CDU sagt. Egal. Ich mache Politik für die Menschen, die sich etwas aufbauen wollen, die leisten wollen. Und es ist mir kackegal, was die anderen dazu sagen. Und die FDP, die muss bitte ein klares Bild davon haben, was es heißt, Liberalismus für Menschen als Politik zu betreiben. Das heißt nicht nur, den Staat abzuwehren und die übergriffigen Ideen, die den Bürger immer als irgendwie Verfügungsmasse betrachten, abzuwehren. Das ist auch eine Aufgabe. Aber vor allem müssen wir ein eigenes Angebot formulieren. Wir müssen sagen, was wir wollen und dann bitte eine Voraussetzung für Fortschritt schaffen und nicht Politik als Selbstzweck betrachten.
Du hast vorhin schon kritisiert, dass in Baden-Württemberg zu sehr ein Lager- und Koalitionswahlkampf geführt wurde. Jetzt geht es erstmal für die FDP im Bund um andere Themen als um mögliche Koalitionen oder Lager. Aber vielleicht trotzdem mal zur Positionierung im politischen Spektrum. Siehst du die FDP immer noch als eine Partei, die fest im, ich sag mal, im klassischen bürgerlichen Lager verankert ist, auch aus der Erfahrung der Ampel hinaus, siehst du die FDP in der Position zwischen Mitte rechts und Mitte links. Mit welcher FDP würdest du dich am wohlsten fühlen, mit welcher Positionierung im politischen System? Als eine, die durchaus auch wieder bereit wäre, mit Sozialdemokraten und oder Grünen zu koalieren?
Ja.
Oder als eine, die ganz klar sagt, wir sind eine bürgerliche Mitte-Rechtskraft und sortieren uns irgendwo auch vielleicht in einigen Bereichen sogar rechts von der Union ein?
Etwas, was mich unglaublich nervt in der FDP, ist diese Aussage, wir müssen jetzt rechter werden. Guck doch mal an, wohin die Wählerwanderung gegangen ist. Oder auch dann das Gleiche mit, nein, wir müssen sozialliberaler werden. Es ist in meinen Augen beides Bullshit. Wir müssen erstmal wieder verstehen, was Liberalismus ist. Und Liberalismus ist vielfältig. Liberalismus ist eine Denkrichtung, die von sozialen Themen bis hin zu libertären Themen Ansätze vertritt. Und das ist erstmal das Grundfundament. Das heißt, wo will ich hin? Also, ich mache da kein Hehl aus. Ich bin einer der einzigen Juli-Landesvorsitzenden damals, der gesagt hat, ich bin der Auffassung, man hätte dem Zustrombegrenzungsgesetz zustimmen müssen. Scheißegal, was die AfD macht. Das ist die einzig richtige Entscheidung in meinen Augen gewesen. Gleichzeitig aber auch die anderen, die sich dafür dagegen entschieden haben. Das sind für mich keine Verräter. Die haben eine andere Auffassung, haben mit ihrer Überzeugung es abgewogen und konnten dem nicht zustimmen. Und die FDP ist eine Partei der Mitte. Jetzt, also, was ist die Mitte? Die Mitte sind einfach nochmal die, so wie Robin Alexander ist ja letztens gesagt, normalen Menschen, die alle Tassen im Schrank haben, die normal denken. Robin Alexander hat absolut recht damit. Die CDU, die Grünen und vor allem die FDP ist am erfolgreichsten gewesen, wenn sie sich auf die Mitte des Landes konzentriert hat, auf den Alltag der ganz normalen Menschen. Und dieses, wir müssen jetzt nach rechts gehen und wir müssen mit der AfD koalieren, auf gar keinen Fall. Also für mich ist die AfD genauso eine verabschauungswürdige Partei in den Grunddenken, wie sie auf den Mensch und den Bürger schauen, wie die Linke. Also Hufeisentheorie at its best. Beides Parteien, die keine Partner für Liberale sind. Aber selbstverständlich können wir mit der CDU koalieren. Ich bin da auch ganz ehrlich, ich würde am liebsten auch mit der CDU koalieren, aber ich hasse diese Anbiederung an die CDU, weil ich da meine größte inhaltliche Überschneidung sehe. Aber selbstverständlich bin ich genauso befähigt, mit einer SPD oder mit Grünen zu koalieren. Und das müssen Liberale auch können. Das müssen Liberale in Deutschland können. Und ganz lange hat die FDP bewiesen, dass sie das kann. Wir hatten sehr oft eine konservativ-liberale Regierung und wir hatten auch sehr lange eine sozialliberale Regierung. Und da wurden Errungenschaften für Deutschland hervorgebracht. Eine sozialliberale Errungenschaft, die sie geschafft haben, ist die Abschaffung der Strafbarkeit von Homosexuellen. Ein unglaublicher Erfolg. Guido Westerwelle, der erste schwule Vizekanzler dieses Landes, der das offen gezeigt hat. Und genauso haben wir aber auch auf der anderen Seite Erfolge einzufahren. Und ich finde, das ist unglaublich tragisch, wie dieser Richtungsstreit innerhalb der FDP durchgesetzt wird. Also ich meine, gucken wir uns mal die FDP 2017 unter Lindner an. War das eine Mitte-Rechts-FDP oder war das eine Partei, die sich in dem demokratischen Spektrum sehr wohl in der Mitte bewegt hat, aber eine eigene Erzählung gehabt hat? Und ich halte nichts davon zu sagen, wir schließen jetzt das eine aus und wir können nur mit denen, oder unsere politische Relevanz, die hängt von einer Partei ab. Das ist Schwachsinn. Unsere politische Relevanz, die hängt von unserem eigenen Angebot ab und mit der Konsequenz, mit der wir es auch vertreten. Und deswegen sage ich da ganz klar, die FDP soll bitte endlich mal wieder begreifen, die jungen Liberalen haben es in meinen Augen maßgeblich, zumindest seit der letzten Wahl. Sie sollen doch bitte mal begreifen, was ein ganzheitlicher Liberalismus bedeutet. Und das ist keine Beliebigkeit, ne? Wie jetzt ein Ulf Poschardt sagen würde, ist ja beliebig und liberal, lalala. Nee, ein ganzheitlicher Liberalismus heißt auch einfach mal zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Denkansätze gibt. Ob das jetzt von einem Hans-Dietrich Genscher ist oder wenn wir noch weiter zurückgehen wollen, von einem Adam Smith oder einem John Locke, auf die Probleme der Zeit gibt es durchaus unterschiedliche liberale Antworten, die man bringen kann und die es auch benötigt. Und ein Punkt, an dem ich das festmache, der Liberalismus und damit die Freien Demokraten, die sollen sich bitte mal wieder besinnen, dass wir eine Rechtsstaatpartei sind. Und das ist mir ein Anliegen. Ich habe letztens mit einem ehemaligen sehr hohen Funktionär der FDP getroffen, besagte etwas, was in mir eine sehr große Resonanz ausgelöst hat in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz. Ich habe da auch eine sehr klare Meinung zu, was existiert und was nicht. Aber zum einen beeinträchtigt es mich nicht, sondern es hilft einer sehr kleinen Gruppe innerhalb der Gesellschaft sehr viel und schränkt mich nicht ein. Das heißt, meine Überzeugung von dem, was richtig ist und was nicht, kann ich hinten anstellen. Deswegen nenne ich sie auch hier nicht, weil sie nicht zählt, weil ich werde nicht dadurch eingeschränkt. Es gibt anderen Menschen eine größere Freiheit und macht ihr Leben einfacher. Und dann, und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt Rechtsstaatpartei, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass das Transsexuellengesetz verfassungswidrig ist, dass es gegen die menschliche Würde verstößt und dass eine Veränderung stattfinden muss. Und ich nehme dieses Gesetz jetzt absichtlich als Beispiel, weil das maßgeblich gezeigt hat, wie manche Menschen, beispielsweise Wolfgang Kubicki, dann auf einmal eine Entscheidung, die wir als liberale Partei getroffen haben, in Frage stellten, öffentlich. Und ich bin der Auffassung, ist es das richtigste Thema gewesen? Nein. Gab es andere Themen, die früher hätten angegangen werden müssen? Ja. Aber ist es ein illiberales Gesetz? Nein. Auf gar keinen Fall. Ist es nicht. Und man kann sich jetzt über verschiedene Punkte im Detail streiten. Möchte ich nur anmerken, in der Schweiz kann man tagtäglich sein Geschlecht ändern. Das ist auch durchaus im europäischen Vergleich eins der härteren. Und meine Partei hat es leider ein wenig verlernt, dass eine Unterschiedlichkeit in der Debatte über Realismus durchaus förderlich ist für unser Fortschreiten. Und deswegen sage ich Liberalen, so wie Westerwelle es gesagt hat, sollte egal sein, mit wem sie koalieren, sie sollten sich auf das bestmögliche eigene Angebot konzentrieren und nicht auf irgendwen einhauen und wäschen. Das funktioniert nicht. Haben wir jetzt zweimal bewiesen und gesehen.
Lass uns zum Abschluss nochmal auf den Fahrplan jetzt für dieses Jahr und dann auch ein bisschen für nächstes Jahr blicken. Die FDP ist künftig jetzt noch in 7 von 16 Landtagen vertreten. Bis Jahresende könnten dadurch durchaus 4 werden, wenn sich die bisherigen Umfragewerte halbwegs in Wahlergebnisse übertragen. Darunter 2 bisherige Landesregierungsbeteiligungen der FDP. Würdest du sagen, die nächste wirklich große Chance ist dann 2027 in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen?
Nein, ich würde sagen, das ist die letzte Chance. Die letzte Chance, die wir haben, wird sich in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und dem Saarland nächstes Jahr zeigen, ganz besonders in den Kernländern. Aber ich bin der Auffassung, dass auch die Wahlen Ende des Jahres noch gewonnen werden können. Das mag utopisch klingen, aber ich bin da völlig konsequent und habe da rational sehr lange drüber nachgedacht. In Berlin beispielsweise stehen wir gerade bei 4%. Und ich bin sehr wohl der Auffassung, dass wenn diese Partei es hinbekommt, einen wirklichen Neuanfang zu starten, sich hinsetzt, auf die Kernprobleme konzentriert, innerhalb der Partei, aber vor allen Dingen auf die des Landes, dann können wir sehr wohl eine frühere Chance nutzen. Und das sind die 3 Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin Ende des Jahres. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Ampelregierung, die seit 10 Jahren regiert. Die FDP ist dort seit 10 Jahren in der Regierung. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine Deutschland-Koalition, in der die FDP nun auch seit einer Legislaturperiode mit Lydia Hüskens mitregieren darf. Und ich bin der Auffassung, dass auf den Erfolgen dieser Regierungen sehr wohl aufgebaut werden kann. Wenn wir auf Mecklenburg-Vorpommern schauen, dann sieht man dort eine unglaubliche Erstärkung der AfD, die ja genauso wie in Sachsen-Anhalt, wo knapp an der absoluten Mehrheit gekratzt wird. Und wer, wenn nicht Liberale, können dort ein eigenes Angebot formulieren? Denn ich finde, gerade im Osten, und wir haben ja jetzt nun 3 Wahlen noch im Osten, gerade im Osten ist der freiheitliche Grundgedanke etwas, dem die Menschen sehr viel abgewinnen können aufgrund der Vergangenheit der DDR. Und wenn die Partei schafft, im Mai sich neu aufzustellen, einen wirklich Neuanfang einzuleiten und sich auf die Kernprobleme dieser Nation und der Bundesländer konzentriert, dann kann die Chance auch schon Ende des Jahres genutzt werden.
Wir beobachten sehr gespannt die Neuaufstellung, die möglicherweise vom Bundesparteitag im Mai in Potsdam, glaube ich, vorangehen wird und wie die FDP sich dann im Laufe der 2. Jahreshälfte und vor allen Dingen des Jahres 2027 weiter aufstellen wird. Ich danke sehr für dieses Gespräch, lieber Finn Flebbe. Danke, liebe Grüße nach Schleswig-Holstein.
Danke, liebe Grüße nach Berlin. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.